Deutschlandfunk.
Ist Aufräumen und Putzen eigentlich gut für unseren Geist oder unsere Seele? Und was hat das mit Achtsamkeit zu tun? Eva hat uns geschrieben und wollte das wissen. Und wir gucken natürlich immer, beziehungsweise mein Hirn guckt natürlich auch, was da die Wissenschaft zu sagt. Und zu Putzen und Aufräumen hast du, ich sag mal, hinreichend viel gefunden, ne?
Ja, ja, ja. Also ich war dann auch überrascht, wie viel es dazu gab. Und dann ist es ja so, wir können hier nicht alles benennen, aber wer gerne nach Studien guckt, also es gibt auf jeden Fall ordentlich Studien dazu. Ist richtig schön.
Und deswegen ist das unser heutiges Thema hier bei Achtsam. Manchmal kommen auch unerwartete Themen. Vielen Dank, Eva, für diese Inspiration. Achtsam@deutschlandfunknova.de ist unsere E-Mail-Adresse. Aber ich muss natürlich wie immer vorher auch noch sagen, bevor ihr ein Thema vorschlagt, guckt gerne bitte bei deutschlandfunknova.de auf der Seite, weil wir seit knapp 6 Jahren das hier schon machen. Das heißt, wir haben schon unfassbar viele Themen bereits bearbeitet. Das heißt, bevor ihr mir schreibt, also schreibt uns wirklich sehr gerne natürlich, so ist es nicht gemeint. Ich liebe das, eure Post zu lesen. Aber guckt vielleicht vorher noch, weil vielleicht gibt es sogar aus verschiedenen Blickwinkeln euer Thema. Könnte ja sein. deutschlandfunknova.de, da kann man die ganzen letzten 6 Jahre zurückscrollen und sich die ganzen wunderbaren Themen anschauen. Wir sind Dr. Mahin Nguyen. Sie ist Psychologin, Therapeutin, Dozentin, Autorin, Podcast-Moderatorin und Katzenmutti.
Ja.
Und Achtsamkeitsfreak und Nerd und Scanner-Persönlichkeit. Was wir alles schon wissen voneinander. Ja. Ich bin Diane Hielscher, Nerd und Scanner-Persönlichkeit, nicht Katzenmutti, aber Gründerin, Buchautorin auch und ich gebe auch Workshops zu dem Thema Keynotes und ja, mache ganz viele Inhalte auch zu diesen Themen und wir sind beide sehr tief drin und lesen das alles gerne und informieren uns, führen Gespräche mit anderen und ja, lieben diese Themen tatsächlich sehr, sehr, sehr. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dass ihr euch wieder Zeit nehmt für uns und das Thema heute, wie gesagt, Aufräumen und Putzen. Da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Gründe, warum das irgendwie hilfreich für unseren Geist sein könnte, ne?
Ja, unterschiedliches. Also da hätte ich auch nicht, aber das ist ja immer so, dann lese ich das und denke so, ja klar, macht total Sinn, ne? Aber ich fand es erstmal wichtig zu wissen, es geht natürlich hier nicht darum, irgendwie, dass wir sagen wollen, ja, Ordnung oder so, dass es irgendwie schön nur bei euch aussieht, sondern was macht das psychisch mit uns, ne? Also darüber wollen wir heute sprechen.
Genau, und es sieht schön aus. Also
ja, das stimmt ja auch. Das sieht dann auch schön aus. Ja,
aber, ja. Es ist so lustig, weil natürlich, da kann man sich ja auch denken, dass wenn es ordentlich ist, dass man sich dann irgendwie auch ordentlicher im Kopf fühlt. Ne? Aber wir fangen mal an wieder mit den Begriffen, die du auch verwenden wirst quasi in dieser Folge, damit wir wissen, worüber du eigentlich sprichst hier oder worüber wir hier eigentlich sprechen und warum diese Zusammenhänge auch bestehen.
Genau, es scheint manchmal so banal, gerade bei sowas wie Aufräumen, aber das ist die Wissenschaft. Die guckt immer erst, was sind denn eigentlich die Begrifflichkeiten und da wird in der Forschung unterschieden zwischen objektiver Unordnung und subjektiv erlebter Unordnung. Das ist, werden wir später sehen, ein wichtiger eine Unterscheidung.
Oh, das ist jeder, der in einer wie auch immer gearteten Partnerschaft lebt, weiß ganz genau, was du meinst.
Genau, ja. Das sind echt so Konfliktpunkte. Man mag ja meinen, dass es ordentlich ist, aber der andere sagt, nee, das ist nicht normal. Drei Sockenpaare überall liegen zu haben, ja. Und dann Klatter ist auch so ein Begriff, ne? Das ist, damit ist nicht nur dieser sichtbare Chaos gemeint, sondern auch die Menge an Gegenständen, wie die angeordnet sind und diese subjektive Erfahrung, dass es einfach zu viel ist irgendwie und dass man auch nicht mehr so das Gefühl hat, das kontrollieren zu können. Also wenn überall so Krimskrams, also Klatter würde ich jetzt mal so übersetzen. Und dann, wenn wir uns das aber auf einem klinischen Spektrum angucken, gibt es ja tatsächlich auch Hoarding. Also das ist pathologisches Horten. Das ist tatsächlich eine eigenständige psychische Erkrankung. Ja, und dass Menschen, die darunter leiden, die haben eine anhaltende Schwierigkeit, sich von Gegenständen zu trennen, eine starke Tendenz, Dinge aufzubewahren und meist auch erwerben sie diese Dinge auch exzessiv. Und es geht halt nicht nur bloß um diesen Besitz von vielen Dingen, sondern auch, dass die Räume, da wo sie wohnen, sehr überfüllt damit sind und dass die Nutzung der Räume beeinträchtigt ist. Und das geht auf jeden Fall mit einem deutlichen Leidensdruck einher und auch so einem Funktionsverlust. Man hat früher Messi gesagt, aber das ist total abwerten und jetzt würde man, also klinisch ist der richtige Begriff, pathologisches Horten.
Und da ist es eben auch schwer, mal eben einfach so aufzuräumen.
Also, das geht, also wenn es einfach wäre, hätten die Leute das schon längst 100.000 Mal gemacht, aber es geht ja nicht, ja.
Genau, ja. Also da braucht man dann auch wirklich Hilfe. Also auch Hilfe quasi beim physischen Aufräumen. Nicht nur, ich meine, seelisch und geistig natürlich Hilfe, sondern auch wirklich Hilfe beim Dinge wegschmeißen, rausbringen, wegräumen, in den Müll werfen und so tatsächlich. Genau. Genau, und da gibt es also einen Zusammenhang zwischen Unordnung und Stress und Wohlbefinden.
Genau, denn wenn wir einen ordentlichen Raum vorfinden, heißt es ja in erster Linie, dass diese visuellen Reize reduziert sind. Also wenn überall was rumsteht, das sind ja alles Informationen, die unser Gehirn verarbeiten muss. Unser Gehirn ist ständig dabei zu filtern, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, wo lenke ich meine Aufmerksamkeit hin und wo nicht. Und wenn überall irgendwas liegt und es liegt nicht an seinem Platz, ja, dann ist es so, wie wenn jeder Gegenstand schreit, ich gehöre hier nicht hin, du musst was mit mir machen. Und wenn wir in einen Raum gehen und es ist überall so, dann kann man sich ja sehr schnell vorstellen, wie stressig das einfach auch ist. Und das führt langfristig dazu, dass unser Wohlbefinden auch darunter leidet.
Abgefahren. Das sind Sachen, über die man sich vielleicht gar keine Gedanken macht, so im Alltag. Genau. Ne? Aber jetzt gerade, wo du darüber gesprochen hast, habe ich visualisiert, wie ich bin quasi in meiner Wohnung umgezogen und habe die Zimmer getauscht und so weiter. Und mein Zimmer davor, alter Schwede, da hat vieles gerufen nach mir. Jetzt mittlerweile geht's. Okay, und es kann aber eben schwer fallen, aufzuräumen und auszumisten, weil ja oft die Dinge nicht nur Dinge sind, ne?
Ja, und man muss sie aufräumen. Das kann jetzt vielleicht auch wirklich für diejenigen, die aufräumen, als schwer empfinden, entlastend sein, weil das ist eine schon eine komplexe Sache auch, die mit unterschiedlichen psychischen Prozessen zusammenhängt. Also du musst ja Entscheidungen treffen, ne, wie ich es behalten, wie ich es nicht behalten, was mache ich damit, Prioritäten setzen. Dann ist da auch so eine emotionale Bindung meistens dabei oder man muss das halt regulieren können, diese Emotionen, die aufkommen, Erinnerungen, Frustration auch aushalten. Dann Handlungsimpulse koordinieren. Also wenn man da sitzt und dann ist da dieser Stapel von, ich habe das meine Sommerklamotten irgendwie weggepackt und dann die Wintersachen und dann dachte ich, oh, ich habe wieder zu viel. Und dann dachte ich, da ist aber noch eine schöne Serie, die ich gucken will. Also man muss das ja auch kontrollieren können und sagen, okay, ich mache das aber jetzt. Ne? Mhm. Dann kommt hinzu, vielleicht ist man auch erschöpft oder perfektionistische Ansprüche überfordert. Also das ist ganz schön eine große Sache. Es ist nicht so einfach aufzuräumen oder auszumisten.
Ja, und bis man dann auch an dem Punkt ist, dass man es tatsächlich macht. Also wir wissen alle, würde ich jetzt mal einfach so kühn behaupten, dass es schön ist, auszumisten, weil man sich dann leichter fühlt, weil man dann weniger Kram hat. Ich habe ja auch mal so ein schönes Buch gelesen von The Minimalists. Das sind zwei US-Amerikaner, die haben auch einen total berühmten Podcast. Die haben auch ein Buch geschrieben. Das gibt es auch auf Deutsch übersetzt und so weiter. Und das hat alles total Sinn ergeben. Ne? Klar, wenn du Sachen nicht mehr rumstehen hast, die du sowieso nicht mehr benutzt oder Hosen, die dir schon seit 15 Jahren zu klein sind, die du aber trotzdem nicht weggeben willst, weil du denkst, vielleicht werde ich noch mal in Größe 36 passen, aber jetzt hast du schon seit Jahren 44 oder so. Das ist ja auch Mind-Clutter, also eben Krempel im Kopf wie, naja, wenn ich nur abnehme, dann weiß ich, habe ich da noch eine Hose liegen und so weiter. Also bis man dann aber an dem Punkt ist, es tatsächlich zu tun, ne, das ist ja der Schmerz, also weil die Aufschieberitis kommt da ins Spiel.
Genau, oder na, man nennt es auch Prokrastination. Das ist, wenn man Aufgaben, die unangenehm sind, ja, oder so empfunden werden, aufschiebt, nicht macht, weil da einfach so ein innerer Druck herrscht. Und das geht halt auch oft damit einher, dass man sich ja nicht so gut fühlt tatsächlich. Und ja, Menschen, die schieben halt auf, natürlich kurzfristig lenkt man sich ab, man sieht das nicht, wenn ich es nicht sehe, dann fühle ich es auch irgendwie nicht, ja, aber wenn man dann diese Hose in der Hand hat und auch dann mit der Realität konfrontiert ist, ja, es ist halt nicht die 36, es ist die 44, dann kommen ja ganz, ganz viele Gedanken und Emotionen einher, ne, und ja, aber langfristig führt es halt dazu, wenn wir wirklich, es gibt ja auch so ein pathologisches Prokrastinieren tatsächlich, es führt aber erstmal zu Stress, Selbstabwertung, weil man ja weiß, man es würde gut tun und dann sieht man ja auch immer beispielsweise den vollen Kleiderschrank. Jedes Mal, wenn es öffnet, das erinnert einen ja auch daran. Mhm. Das macht natürlich was mit einem auch. Ja. Und was ich auch wichtig finde bei Aufschieberitis, viele denken gar nicht daran, das hat oft auch Zusammenhänge mit einem sehr hohen Anspruch. Also wenn wir sehr perfektionistisch sind und denken, wenn ich aufräume, dann richtig, dann alles, dann muss alles irgendwie überall perfekt sein, ne? Dann macht man es natürlich nicht, weil das Gehirn denkt sich, nö, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Das ist viel zu anstrengend. Ja, der Berg ist viel zu hoch, um ihn zu erklimmen. Genau. Und deswegen wieder so ein Häppchen-Ding, ne? Lieber sagen, pass auf, ich räume nur Hosen aus, die mir nicht mehr passen. Zum Beispiel jetzt.
Ja. Yeah.
Ausschließlich Hosen. Das mache ich, mehr mache ich heute nicht. Danach gucke ich mir dann die Serie an oder so.
Genau. Und ich würde meinen, oder das ist das, was ich beobachte, auch in der Arbeit mit PatientInnen, wenn man das runterreduziert hat, also sagt, ich mache heute nur die Hosen, ja, dann ist das Anfangen nicht mehr so schwer, das Aufhören ist schwer. Wirklich zu sagen, ich mache auch wirklich nur die Hosen und höre auf, da scheitern die meisten, weil die denken, naja, ich bin noch bei den Hosen, da kann ich auch gleich die Socken machen und so, ne. Aber dann merkt sich das Gehirn so, hier, du trickst mich die ganze Zeit aus, das nächste Mal machen wir es definitiv nicht.
Dann machen wir es erst, genau, beim nächsten Mal machen wir gar nichts. Ja, genau. Ja, okay. Also wirklich auch vielleicht sogar einen Timer setzen oder so.
Unbedingt,
ne?
Unbedingt und Timer. Ja,
dann sagt man, okay, ich mache jetzt 20 Minuten Hosen oder Viertelstunde oder wie auch immer und dann höre ich auf. Okay, das ist ja aber schon mal eine gute Sache eigentlich.
Ja.
Dann hat man schon mal ein bisschen was Konkretes zu tun. Und wenn dann Ordnung ist und seien es auch nur die Hosen in Anführungszeichen, dann fühlt man sich ja sofort leichter.
Ja, also es ist ja auch so beim Aufräumen, vielleicht kennst du das ja auch, ne? Das erhöht schon auch echt die Selbstwirksamkeit, weil man sieht ja unmittelbar das Erfolgserlebnis. Also und dann sieht man, ich habe Kontrolle darüber, meine Umgebung ist sortiert, diese Reize sind nicht mehr da, ne? Diese unerledigten Entscheidungen, ne? Das ist einfach wirklich beruhigender dann tatsächlich. Und wie gesagt, man sieht halt, was man gemacht hat. Mir macht es auch Spaß aufzuräumen, wenn ich das dann mache, ja. Weil es dann alles so schön ist und das ist ein schöner Booster für den Selbstwert auch.
Meine größte Declutter-Aktion war, als ich die Zimmer getauscht habe, die Bücher loszuwerden. Weil es waren so viele Bücher. Und ich wollte sie auch nicht verkaufen, weil dann musst du ja jedes einzelne scannen und beschriften und so weiter. Aber es gibt ja Gott sei Dank in großen Städten, auch in kleinen übrigens, oft diese Schränke, die man zu- und aufmachen kann, damit es nicht da reinregnet, wo man die Bücher reinstellen kann. Und dann habe ich immer welche da in diesen Schrank getan und die waren am nächsten Tag dann weg. Und das hat mich total berührt, weil ich war so, oh, meine ganzen Bücher, die ich jetzt aber loswerden muss, einfach weil es zu viele sind, die sind jetzt alle, die haben neue Familien gefunden. Das fand ich total schön. Und dadurch hatte ich auch immer noch eine Gamification, weil ich hatte immer, also über 2, 3, 4 Tage, keine Ahnung, wie lange der ganze Vorgang gedauert hat, hatte ich so Tüten mit Büchern im Flur stehen und immer, wenn ich da dran vorbeigegangen bin, habe ich halt eins da reingestellt und am nächsten Tag habe ich geguckt, welche weg waren als erstes und so. Das war sehr lustig, nur so als kleine Gamification. Und wir haben es eingangs schon erwähnt, es gibt Studien zu all dem und du hast eine Studie mitgebracht namens Unordnung im Haushalt und Wellbeing. I love this. Was für eine coole Studie.
Ja, von Quinn 2025 im Journal of Environmental Psychology. Und genau, die wollten halt gucken, was ist denn das, die Beziehung zwischen Unordnung, also Clutter und verschiedenen Dimensionen des Wohlbefindens und haben dafür 500 Erwachsene befragt. Das war während der Pandemie. Und gemessen wurde einmal, wie die Teilnehmer ihre Unordnung selbst bewerten. Ihr Affekt, also ob sie angenehm oder positive oder negative Gefühle gefühlt haben. Ich mag es ja nicht so, oder wir mögen es ja nicht so positiv, negativ, weil die haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber ihr wisst, was wir meinen hier an der Stelle. Und die allgemeine psychische Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Sie sollten auch die Schönheit von ihrem Heim bewerten oder angeben. Ne? Und die Ergebnisse haben gezeigt, mehr Unordnung im Haus ist signifikant mit mehr unangenehmen negativen Affekten korreliert, sowie einer geringeren Lebenszufriedenheit und schlechteren psychischem Wohlbefinden. Und die Rolle der Schönheit des Hauses, also Unordnung, führt dazu, dass das Heim als weniger schön auch wahrgenommen wird, was wiederum das Wohlbefinden negativ beeinflusst. Und die Autoren haben dann ein Fazit formuliert, also die häusliche Umgebung ist halt wirklich mehr als nur, das muss jetzt alles seine Ordnung haben, weil es halt muss, sondern es ist ein wichtiger Einflussfaktor für die psychische Funktionalität. Und auch hier wichtig, mein Statisten-Ich, das ist natürlich eine Korrelationsstudie und keine Kausalitätsstudie. Wir wissen hier nicht, ob die Unordnung das Unwohlsein verursacht oder ob andersherum. Wenn Menschen sich eh schon unwohl fühlen, psychisch nicht gesund sind, sagen wir mal so, dass es dann auch zu Unordentlichkeit führt, weil Menschen, die halt zum Beispiel depressiv sind, die haben so eine Antriebslosigkeit, die räumen natürlich nicht auf, ne? Und also Korrelationsstudie.
Okay, also vielleicht auch ein bisschen beides.
Ja, genau.
So, okay. Ja, verstehe. Also auch da wieder Obacht, Obacht, aber interessant auf jeden Fall. Und da gibt es noch eine Studie, ich muss mit den Titel vorlesen, weil ich finde den Titel auch toll. Home and the Extended Self, Exploring Association Between Clutter and Wellbeing. Vielleicht kannst du das nochmal übersetzen.
Genau, also jetzt, wo du es sagst, ich habe ja ganz, also ich habe viele Studien gefunden und die hatten alle so ganz coole Titel irgendwie.
Cool,
so. Also
mega.
Quasi, also das Zuhause und das erweiterte Selbst quasi, ja. weil das Teil des Selbst empfunden wird, da wo man wohnt. Ne? Und dass man nochmal so guckt, was ist der Zusammenhang zwischen Clutter, also Krimskrams, was rumliegt, und dem Wohlbefinden. Und hier haben über 1000 Probanden mitgemacht an dieser Untersuchung. Und es war so eine Online-Umfrage und die hatten unterschiedliche Messinstrumente. Und jetzt halt dich fest, ich habe auch wieder was Neues gelernt hier. Objektive Unordnung wurde mit der Clutter Image Rating Scale bewertet.
Die Clutter Image Rating Scale, was ist das denn?
Also wenn ihr das in die Suchmaschine eingebt, ja, Clutter Image Rating Scale, da werdet ihr also einen Fragebogen Hammer. Finden, wo Bilder drin sind von Räumen.
Oh, ja, ich sehe sie
sehr
gerade.
Aufgeräumt bis am Ende des Spektrums. Das wäre zum Beispiel, würde ich schon sagen, auch ein Indiz für pathologisches Horten. Also wo man zum Beispiel, jetzt sehen wir hier ein Wohnzimmer, da ist alles aufgeräumt auf Bild 1 und dann gibt es 9 Abstufungen. Auf Bild 9 sieht man das Wohnzimmer nicht mehr, weil das einfach ein Haufen von Zeugs ist quasi.
Also
ja.
ich habe mich eigentlich nicht als besonders ordentlich, hätte ich mich jetzt persönlich nicht besonders ordentlich eingestuft, aber ich werde auf diesen Bildern schon bei 3 nervös, muss ich sagen.
Ja,
also
ja.
Ab 4 möchte ich schon eigentlich sofort putzen.
Ja, genau, ja. Ja, und so können die das dann quasi ankreuzen, ne? So, ne, wenn sie anhand dieser Fotos, wie würden sie sagen, wie viel Clutter, wie viel Zeugs haben sie denn in ihrem Raum oder in ihrem Zuhause, ne? Also einmal die objektive Unordnung und dann sollten sie nochmal subjektiv eine Skala ausfüllen, wie sie die Unordnung quasi bewerten. Da sind dann so Fragen dabei wie: Ich muss Gegenstände verstellen, um Hausarbeit erledigen zu können, oder ich kaufe oft Dinge, die ich schon habe, weil ich sie zu Hause nicht mehr finden kann. Also die haben unterschiedliche Skalen dann gehabt, ne? Und die Ergebnisse haben gezeigt, diese subjektive Unordnung und diese Aspekte des psychologischen Home-Erfahrung, also dass man sich psychologisch zu Hause fühlt, die haben Wohlbefinden vorhergesagt. Also subjektive Unordnung hing auch mit schlechterem Wohlbefinden zusammen. Das ist das, was wir in der anderen Studie schon hatten. Und ein starkes Gefühl des Zuhauses als Identifikationsausdruck, also dass es so ein Extended Self ist, das korreliert auch positiv mit fast allen Aspekten des Wohlbefindens. Also je mehr wir uns mit unserem Zuhause identifizieren, desto mehr Wohlbefinden haben wir auch, ne? Das ist schon nützlich, diese Studie. Das ist ein großes Sample auch, ja. Und auch hier Unordnung als Fazit. Das ist kein triviales Thema. Das ist ein wichtiges Thema, was mit unserem Wohlbefinden zu tun hat.
Wobei ich sagen muss, auf diesen Fotos, der Clutter, ja, also dass der Krempel, der rumliegt, ist halt auch ganz viel einfach Müll. Ne?
Ja.
Weißt
ja.
du, so, weil ich habe jetzt gerade abgeglichen mit, wie mein Zimmer früher aussah. Das waren halt Bücher, Kunstsachen, Pinselsachen, weißt du, so, weil ich male und das waren dann Acryldosen. Das habe ich ja benutzt. Also es war ja hier auf dem Bild, da liegen ja Cola-Dosen und einfach Chips-Tüten rum. Das ist ja nochmal was anderes, finde ich.
Stimmt. Also ich glaube, die erfassen da tatsächlich auch, das wird benutzt, um auch pathologisches Horten auch zu erfassen. Okay. Ne? Genau, ja.
Okay. Also wir können uns also aber einigen, dass es irgendwie eine Art von Ruhe in meinen Geist bringt, wenn wir jetzt wieder den Kreis schließen zum Thema Achtsamkeit, dass es eine Art von Ruhe in meinen Geist bringt, eine Art von Ordnung zu haben, was auch immer das subjektiv für uns bedeutet.
Genau. Wichtig ist es, dass du das nochmal sagst, subjektiv. Ordnung ist für jeden unterschiedlich, ne? Aber wenn wir jetzt wissen, unser Gehirn verarbeitet diese Information und denkt halt, das ist ein To-Do, das ist nicht richtig, das hat kein Zuhause, das muss irgendwo hin, das gehört da nicht hin, das aktiviert natürlich wieder unser Nervensystem. Und mit einem aktivierten Nervensystem, dann sind wir einfach im Stress. Ja, und von daher andersherum Ordnung, das ist beruhigend. Ja, wir können nach Hause kommen und haben halt nicht das Gefühl, ständig noch irgendwie was aufräumen zu müssen.
Also wäre der erste Schritt erstmal wahrnehmen, ist jetzt hier, finde ich das überhaupt unordentlich? Macht
genau.
das was mit mir? Wie fühle ich mich, wenn ich jetzt hier so den Blick schweifen lasse durch meine Wohnung, meine Küche, mein Schlafzimmer, was auch immer?
Das ist das Allerwichtigste, denke ich. Also, dass wir nicht irgendwie, weil das ist so subjektiv. Es gibt Menschen, die kriegen schon einen Rappel, wenn irgendwie 3 Gläser rumstehen. Die finden bei mir wirklich, das wäre Endgegner für die, weil ich habe überall Tassen und ich mache mir einen Tee, dann mache ich mir noch einen Tee. Und mein Partner, der findet das. Aber er akzeptiert mich so, wie ich bin. Er hat gesagt, wenn es dich beruhigt, dann ist okay.
Okay, aber er sammelt dann manchmal Tassen ein, oder wie?
Manchmal macht er das auch. Aber ich fühle mich auch verantwortlich dafür. Irgendwann werde ich meine Tassen auch einsammeln. Aber das ist unterschiedlich, ne? Und guckt, wirklich sehr nach euch, ja. Also das bringt nichts, sich nach anderen zu orientieren. Aber natürlich, wenn man dann gemeinsam lebt, muss man irgendwie so einen Mittelweg finden, ja. Aber da achtsam hinhören, zu schauen, was macht das mit mir? Was macht das eigentlich mit meinem Körper? Werde ich schon nervös, wenn ich meine Wohnung betrete, meine Heimat quasi? Weil das ist ja im Idealfall sollten wir uns ja sicher fühlen. Wir sollten uns abschalten und diese ganzen Reize, die wir eh schon den ganzen Tag verarbeiten müssten, dann im Schlafzimmer beispielsweise, ne, dass wir uns da auch, dass da nicht alles irgendwie schreit, du musst noch arbeiten oder so.
Mich stressen am meisten die, ich sag mal, bürokratischen Reste, die man so hat, wenn man in Deutschland lebt. Man kriegt ja für alles immer irgendwie eine Rechnung oder einen Zettel oder irgendwas vom Amt oder so. Und dann denke ich so, ja, brauche ich das jetzt noch? Muss ich das abheften? Kann ich das nicht wegschmeißen? Wozu brauche ich das noch? Weißt du, so diese Sachen liegen bei mir manchmal so rum, weil ich nicht so genau weiß, ich kann das doch eh nicht absetzen. Wozu soll ich denn das jetzt abspeichern oder irgendwie scannen? Und dann liegen die da rum und ich weiß nicht genau, ob ich es nicht einfach lieber hätte wegschmeißen sollen.
So, ich habe so ein Fragezeichen-Teil. Ich hab so ein Ordnungssystem. Mich beruhigt es auch so, auf Social Media so Ordnungsvideos zu gucken, wenn Leute sagen, die haben schon wieder eine Idee, wie sie was aufräumen können. Und da habe ich so ein System, wo es einen Reiter gibt für ungeklärt, aber wir werfen es noch nicht weg. Und dann packe ich es ein.
Ja, sehr gut. Weil genau, manche Zettel, da weiß ich einfach nicht, wenn ich das jetzt wegschmeiße, brauche ich es vielleicht irgendwie zur Wiedervorlage, aber ich habe halt keinen Ordner dafür. Aber das ist eine gute Idee. Vielleicht sollte ich mir einfach einen Ordner kaufen mit einem Fragezeichen drauf und die einfach in den Fragezeichen-Ordner tun und in 10 Jahren schmeiße ich den dann weg. Genau. Weil dann habe ich es halt offenbar nicht gebraucht. Das ist eine gute Idee. Dankeschön. So mache ich das. Sehr gut. Dann werden diese komischen Zettel, die immer in irgendwelchen Büchern stecken oder so, den habe ich endlich ein Heim dafür. Dann gibt es, du hast es eben gesagt, es gibt ja Methoden, ne? Zum Beispiel die Marie Kondo-Methode.
Ja, genau. Das ist ein Ordnungssystem von Marie Kondo. Und man räumt ja nicht Zimmer für Zimmer auf, sondern Kategorie für Kategorie, also beispielsweise alle Bücher oder alle Klamotten. Und da wird alles brutals, finde ich, also als ich das erste Mal meinen Kleiderschrank so aufgeräumt habe, alle Klamotten auf den Stapel. Ne? Und dann leitet sie einen da so durch, dass man so schaut, lösen diese Dinge, das ist Spark Joy, also löst das Freude in mir aus.
Ja,
ne?
Das haben wir auch schon mal gemacht. Wir haben das schon mal im Minimalismus, wir haben eine Folge zum Thema Minimalismus gemacht, fällt mir gerade ein.
Genau, da haben wir das besprochen. Ne? Aber für diejenigen, die es nicht kennen, kann ich es wirklich sehr empfehlen. Auch, also man sollte sich schon Zeit dafür nehmen, wenn man das dann auch macht, also wenn man das so durchzieht. Und sie hat auch bestimmte Abfolgen. Also sie fängt nicht mit Krimskrams an, weil sie sagt, da sind so viele Erinnerungsstücke und Fotos und so. Und da bleiben die meisten Menschen halt eher hängen oder so. Und bei Klamotten, da ist es ein bisschen leichter, sich auch zu trennen. Und so würde man Kategorie für Kategorie durchgehen. Und wie gesagt, jede Sache nimmt man in die Hand und guckt nochmal, möchte ich es behalten oder loslassen. Und es geht eben nicht darum, irgendwie so einen krassen Minimalismus nur durchzuziehen um jeden Preis, sondern einfach sich nochmal so gewahr werden lassen, stimmt das so? Passt das in mein Leben noch rein? Und ich finde es auch schön, weil diese Methode, weil sie selbst ist Japanerin, das ist halt von der japanischen Kultur sehr geprägt. So eine Shinto-bezogene Vorstellung, dass in den Orten Dingen so eine gewisse, Respektwürdigkeit steckt, ja, und dass es auch irgendwie sowas Heiliges hat und ich finde, so geht sie auch mit den Sachen um, den Gegenständen. Also dann sagt sie zum Beispiel, sie meinte, glaube ich, bei den BHs, da musste ich auch echt lächeln, sie meinte so, es ist doch viel schöner, wenn die so stehen, weil die helfen uns auch irgendwie im Alltag irgendwie so, halten uns irgendwie so, und wenn ich die dann einfach so reinhaue in die Schublade, dann ist es irgendwie doch voll schade. Und jetzt immer, wenn ich meine BHs falte, dann denke ich so, okay, ich lasse sie mal stehen und reihe die so auf, weil sie mich doch auch unterstützen. Und das habe ich echt von ihr, süß. Ja. Und irgendwie so. Aber ich finde das was sehr wertschätzend, dass Dinge nicht einfach nur so Dinge sind, sondern dass wir wirklich denen auch Respekt zollen. Und das hat ja auch jemand hergestellt. Da steckt so viel Ressourcen stecken da auch drin. Das bekommt dann einfach so nochmal eine andere Wertigkeit.
Oh, schön. Ich mag hier auch, sie hat so eine Übung, 10 Minutes Tidy. Und zwar, man soll einfach 10 Minuten so viel Clutter, also Krempel, wie möglich, was man halt schafft in diesen 10 Minuten, aus dem Wohnzimmer und irgendwie aus dem Flur aufsammeln. Das finde ich cool. Das mache ich mal.
Ja. Weil das sieht man direkt, ne? Genau.
Genau, das sieht man direkt. Und das ist ja das, was wir eben auch schon hatten mit der Zeit. Mhm. Weil ich laufe sonst durch meinen Flur. Und ich habe 2 Kinder und denke immer, oh, man müsste man diesen Flur so richtig deep cleanen. Und genau das, was wir eben besprochen haben, das Gehirn sagt, nö, Gar keinen Bock. Ja. Aber einfach 10 Minuten ganz viel Krempel irgendwo hinräumen, wegräumen, wegschmeißen und so weiter, das ist ja herrlich. Das mache ich.
Ja, das kann man machen. Ich habe auch sowas mit Zeit Dirty 30. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Als ich das jetzt wieder so herausgekramt habe, habe ich gedacht, das könnte ich eigentlich wieder machen. 30 Minuten, sich den Wecker stellen und so ein Speed-Cleaning. Ja? Und der Grundgedanke ist halt eben nicht perfekt zu putzen, weil sonst macht das Gehirn das einfach nicht, weil es einfach keinen Bock da drauf hat. Ja? Und eine Variation wäre halt auch, ne, 10 Minuten beispielsweise pro Raum. Also zum Beispiel, wenn man sagt, ja, die Küche, die ist immer irgendwie so ein bisschen beansprucht, sag ich mal, dass man in der Küche 10 Minuten macht und dann 10 Minuten, weiß nicht, das Bad oder so. Oder was ich wirklich eine Zeit lang gemacht habe, war 30 Minuten erst das Bett machen, dann in die Küche Geschirr abspülen, 5 Minuten Bad oder so und dann mit einer Tasche durch die ganze Wohnung durch und alles einsammeln, so wie du es auch machst. Und das wirklich nur 30 Minuten. Und egal, wenn ich nicht fertig werde, dann stoppe ich und hör auf. Und wenn man das aber, also kleine, also so aufteilt, seien es die 10 Minuten oder 30 Minuten pro Tag, dann kommt es ja gar nicht dazu, dass man diese Großputzaktion hat, weil das ist dann wieder zu schwer. Also.
Ja, auch, ja, genau, psychisch auch. Das ist toll. Wir haben auch mal eine Folge zum Thema Gamification gemacht. Da musste ich gerade wieder dran denken, weil man kann ja sein ganzes Leben lang gamifizieren und immer so kleine Spiele mit sich selber spielen. Und das, da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Ja.
Jetzt, wo wir gerade drüber reden, da werde ich heute Abend mal die so 10 Minuten Tidy machen oder so. Das ist ja auch lustig irgendwie. Und dann hört man sofort auf nach 10 Minuten. Und ist so, haha, was ich alles in 10 Minuten geschafft habe. Dann hat man ja gleich wieder einen anderen Dopamin-Hit.
Ja, und ich sag dir ja, auch wenn das Ziel ist, 30 Minuten, dann hat man es ja auch geschafft. Das ist dann die Belohnung. Die Belohnung ist nicht, alles muss dann irgendwie sauber sein. Und ich habe dir ja schon vor der Aufnahme erzählt, also in der Vorbereitung, nachdem ich das fertig gemacht habe, mir direkt aufgeräumt, weil ich dachte, das mache ich jetzt. Und es war natürlich total belohnend. Also, ja.
Ja, und so funktioniert unser Geist, unsere Seele, ja, Priming wieder. Man beschäftigt sich mit einer Sache und dann macht man sie und dann will man sie machen. Bei mir hat es jetzt auch gerade funktioniert. Ich habe total Bock, jetzt plötzlich aufzuräumen, weil es ist genau das. Es ist dieses, der große Berg, den man nicht besteigen möchte und dann macht man lieber gar nichts. Aber wenn es ein klitzekleiner Berg ist, dann geht man da doch schon drauf und wenn man da drauf steht auf dem metaphorischen Berg, guckt man runter und sagt, ganz schön cool bin ich. Ja. Also sehr gut, sehr schöne Idee. Ich hoffe, euch hat das auch alles so inspiriert. Und dann nochmal ganz kurz zum Deklattern, wenn man, wir wollen jetzt nochmal auch mal ganz kurz noch den Kreis hier auch schließen, wenn man weniger Klatter ja in der Wohnung und auf dem Schreibtisch oder wo auch immer hat, dann beruhigt das wieder achtsam unser Nervensystem, ne?
Ja, auch das ist es so, ne? Also die Dinge haben ihre Ordnung und wir fühlen uns nicht so, als ob wir getrieben wären, irgendwas so zu tun, ne? Wir können uns, also weniger Reize letzten Endes auch, ja? Weniger Reize, weniger Informationen, die verarbeitet werden müssen und das beruhigt das Nervensystem.
Und darum geht's hier bei Achtsam auch, nämlich immer zu gucken, welche klitzekleinen Sachen kann ich machen, damit es mir besser geht. Und da sprechen wir über Essen, über Aufräumen, über ganz große Themen, existenzielle Lebensthemen hatten wir hier in den letzten Jahren. Aber manchmal reden wir auch einfach nur über Aufräumen oder BHs. Oder übrigens die Batterien in meinem Flur, die ich natürlich sammle, damit ich sie dann irgendwo gut und sinnvoll entsorge, wie zum Beispiel in einem Baumarkt, wo man leere Batterien hinbringen kann, was ich jetzt schon wieder seit Jahren vergessen habe. Deswegen werden es immer mehr Batterien in meinem Flur. Sie liegen extra im Flur, damit ich sie nicht vergesse. Was tue ich? Ich vergesse sie. Aber das nur nebenbei. We are working on that. Sehr schön. Also vielen Dank auch wieder für die vielen Inspirationen. Und jetzt bin ich gespannt, was für eine Übung hast du denn zum Thema Aufräumen mitgebracht?
Also ich habe jetzt so eine Reflexionsübung, die wir machen können, bevor wir etwas aussortieren. Ne? Also da steckt ein bisschen Marie Kondo drin, aber auch, dass wir uns einfach so Zeit lassen, mal nachzufühlen, wie, was macht es denn eigentlich mit uns? Ne? Weil oft sind wir so, boah, es fühlt sich total unangenehm an, so gar keinen Bock, aber dass wir da auch hingucken können.
In diesem Sinne, macht es euch gemütlich. Viel Spaß beim Aufräumen. Wir hoffen sehr, wir haben euch auch so ein bisschen angesteckt jetzt plötzlich. Und ihr habt auch da Lust drauf und achtet dann drauf. Ah, mein Nervensystem, schau an. Kann ja sein. Also fühlt da mal rein. Und dann sage ich, Mahjong und bitteschön.
Du kannst diese Übung machen, kurz bevor du aufräumst und Sachen aussortierst. Nimm nun eine für dich bequeme Körperhaltung ein. Wenn du magst, kannst du deine Augen schließen oder deine Augen leicht geöffnet lassen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem und nimm ein paar nährende, wohltuende Atemzüge. Einatmend weiß ich, dass ich einatme. Ausatmend weiß ich, dass ich ausatme. Mit jedem Atemzug erdest du dich immer mehr. Und mit dieser Stabilität kannst du langsam deine Augen öffnen. Lass deinen Blick ganz sanft durch den Raum gehen und nimm wahr, was alles da ist. Nimm wahr, welche Gedanken dir durch den Kopf gehen. Vielleicht sind auch anschuldigende, fordernde Gedanken dabei. Du solltest doch oder du müsstest. Nimm sie, so gut es geht, wahr, ohne die Gedanken zu verurteilen oder dich selbst zu verurteilen. Lass deinen Blick nun auf das ruhen, was du gerne aufräumen oder aussortieren magst. Nimm den Gegenstand in die Hand und spüre seine Form, die Oberfläche und das Gewicht. Nimm dir Zeit, wahrzunehmen, statt direkt entscheiden oder tun zu wollen. Frage dich in aller Ruhe, brauche ich das wirklich? Nutze ich es regelmäßig? Hat es einen Platz in meinem Leben? Bereitet es mir Freude? Beobachte die Körperempfindungen, während du diese Fragen auf dich wirken lässt. Ist da eine Enge? Spürst du Anspannung? Oder eine Leichtigkeit und mehr Raum im Brustbereich oder im Bauch? Und atme mit den Gefühlen, die nun da sind. Erinnere dich daran, dass du mit dem Aufräumen und Aussortieren anfangen kannst, in kleinen Schritten. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben und beim Aufräumen.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.